ARD.
Seit der vergangenen Woche hat in Venezuela jetzt der US-Präsident das Sagen. Und wo wir schon dabei sind, müsste laut Donald Trump auch in Mexiko mal durchgegriffen werden. Außerdem sei Kolumbien in hoffnungslosem Zustand und auch Kuba stünde vor dem Abgrund.
Ach ja, und
we need Greenland.
Grönland brauchen wir auch. Und weil das nach der Entführung des Staatschefs eines anderen Landes durch die USA am vergangenen Wochenende plötzlich vorstellbar ist, redet die gesamte Woche schon ganz Europa über die Frage, was, wenn die USA in Grönland einmarschieren würden.
Eine recht nüchterne Antwort darauf hat die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gegeben.
Ja, also, hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
Wenn die USA ein NATO-Land angreifen, dann hört alting op. Dann ist alles vorbei, heißt das übersetzt. Das könnte man so verstehen, dass nicht nur die NATO, sondern im Grunde auch die Weltordnung, wie wir sie kennen, im Prinzip dabei ist, aufzuhören zu existieren.
Stehen wir also tatsächlich vor dem Ende einer Ära?
Kleiner haben wir es diese Woche leider nicht bei 7 Tage wach.
Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, wir kennen uns schon seit fast 30 Jahren und genauso lange diskutieren wir auch schon über aktuelle Themen, auch hier bei 7 Tage wach, denn wir sind gern gut informiert.
Aber selten einer Meinung, auch bei der Frage, was für Leute hinter der Truppe stecken, die den Stromausfall im Südwesten Berlins auf dem Gewissen haben. Die Vulkangruppen. Linke Terroristen oder nur Terroristen oder doch Russen oder Kriminelle oder alles davon oder irgendwie doch ganz anders?
Darüber reden wir in dieser Folge. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst es eure App auch wissen. Kurz Handy aus der Tasche und eine Bewertung abgeben, das würde uns sehr freuen. Schon vor einem Jahr hat Präsident Trump gesagt, Grönland, wie auch Kanada, sollten zu den Vereinigten Staaten gehören. Nur damals klang das schlicht und einfach verrückt. Jetzt, nach der Entführung des venezolanischen Diktators Nicolas Maduro, klingt es eher bedrohlich.
Deswegen laufen seit Tagen Debatten darüber, was das jetzt eigentlich heißen soll. Werden die USA tatsächlich versuchen, Grönland auf die eine oder andere Art und Weise in Besitz zu nehmen? Und ist das dann das Ende der NATO und damit auch das Ende der Weltordnung, wie wir sie kennen?
We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security.
Wir brauchen Grönland, sagt Trump da, wegen der nationalen Sicherheit. Es würde dann nur so von russischen und chinesischen Schiffen wimmeln. Und Dänemark habe die Lage nicht im Griff, so sagt der US-Präsident.
Und die Regierung meint es offenbar ernst, auch wenn verschiedene Botschaften kursieren, wie Grönland an die USA gehen soll. Außenminister Marco Rubio spricht von einem Kauf, Trump hält sich aber explizit militärische Optionen offen. Grönland selbst sagt aber, wir stehen überhaupt nicht zum Verkauf, wir sind ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemarks. Und die dänische Regierung sagt, diese Drohungen aus den USA, die müssen aufhören.
Aber es wird nicht von alleine weggehen. Es gibt ja schon am amerikanischen Sondergesandten für Grönland, eingesetzt von Donald Trump. Trump erzählt schon lange davon, dass er Grönland haben will, weil das liegt da im Arktischen Meer, direkt vor der Küste Kanadas und wie so ein Puffer gegenüber der riesigen Küste von Russland. Mit fortschreitendem Klimawandel werden die Seewege da immer besser befahrbar. So, und da wollen die Amerikaner natürlich da sein und präsent sein. Und es gibt Bodenschätze, die auch mit fortschreitender Erwärmung leichter aus dem Boden geholt werden können. Also es ist auf einmal eine ganz, ganz interessante Region.
Widerspricht ja auch keiner. Also das sehen ja alle so, dass das von der Lage einfach interessant ist und relevant ist. Diese Nähe zu Russland, die Lage im Arktischen Meer, die Ressourcen. Aber Grönland ist mit Dänemark Teil der NATO. Das sind Partner der USA. Dänemark hat darüber hinaus im Irak und in Afghanistan an der Seite der Amerikaner gekämpft. Die haben sogar prozentual mehr Verluste erlitten, als die Amerikaner selbst in Afghanistan.
Ja,
und jetzt das.
Ja, das habe ich jetzt auch nochmal so gelesen, dass die Dänen da ja auch mitgekämpft haben, quasi für die USA und mit denen. Wir wissen überhaupt seit einer Woche echt viel über Grönland auf einmal, ne? Und wir wissen eben auch, es gibt ja militärisch überhaupt gar keine Gegenwehr. Also nicht nur wenig, sondern null. Wenn die USA ihre Drohung wahrmachen würden und einmarschieren in Grönland, dann marschieren die da ein.
Ein BBC-Korrespondent hat das noch deutlicher gesagt, das sei alles politisches Theater. Wenn die USA wollten, dann könnten sie einfach einen einzelnen Soldaten als Abgesandten da in die Hauptstadt von Grönland schicken, der sich auf den Marktplatz stellt und erklärt, Grönland gehört ab jetzt zu den USA. Also es ist wirklich kokologisch.
Das ist ja auch aber das, was Trump und seine Leute meinen, wenn die sagen, dass Dänemark Grönland gar nicht gegen russische und chinesische Interessen und auch in Anspruchnahme verteidigen könnte, ne? Und dass es viel besser wäre, wenn die USA das übernehmen und
ja,
das machen.
Es ist nur so absurd, weil das machen sie ja eh schon. Also das ist ja NATO-Gebiet. Wenn das attackiert wird, dann ist das ja wie ein Angriff auf die USA oder auf Großbritannien, Frankreich, Deutschland, egal. Und die Amerikaner haben da...
Müssen sich gegen sich selbst verteidigen.
Ja, die Amerikaner haben da sowieso schon eine Militärbasis. Also, und könnten, wenn sie wollten, dann können sie ja noch 5 hinbauen.
Ja, ja. Also es ist ja klar, dass das jetzt irgendwie vorgeschobene Gründe sind, die Sache mit der nationalen Sicherheit. Oder zumindest, ja, ist vielleicht was dran, aber es ist mit Sicherheit nicht der Hauptgrund, so wie bei Venezuela mit den Drogen auch, oder? Also ja. Es ist jetzt nicht gelogen, aber es ist so konstruiert auch nicht wahr. Und also sicher hätten die Amerikaner das einfach gerne als Staatsgebiet, weil man dann ohne Absprachen frei agieren kann. Also weil es in der Nachbarschaft liegt, weil es strategisch enorm super gelegen ist und... ja, und weil man dann auch uneingeschränkten Zugriff auf diese ganzen Bodenschätze hat, die unterm Eis liegen.
Aber wie gesagt, das könnten die Amerikaner alles jetzt schon machen. Also so hat das auch der Politologe Tobias Etzold im Deutschlandfunk gesagt, Experte für Nordeuropa am norwegischen Institut für Außenpolitik. Der sagt, Rohstoffe abbauen können sie, hat aber keine Firma Lust drauf, weil teuer und schwierig wegen Permafrost. Und militärische Präsenz gibt es seit einem Abkommen von 1951 mit damals übrigens auch zahlreichen US-Basen, die aber alle wieder abgebaut wurden nach dem Kalten Krieg.
Jetzt gibt es nur noch eine Militärbasis dort, die die USA aber nutzt, die auch wichtig ist für Satellitenüberwachung der gesamten Arktis. Und im Rahmen dieses Abkommens hat die USA die Möglichkeit, seine militärischen Aktivitäten auszubauen in der Arktis und muss dabei noch nicht mal Dänemark oder Grönland extra um neue Erlaubnis bitten. Also sie haben hier viele Möglichkeiten, auch was das Wirtschaftliche betrifft. Sie können sich, US-Firmen können sich an Minenaktivitäten beteiligen auf Grönland, in Grönland, können dort Rohstoffe bergen, wenn sie das denn wollten. Aber auch für US-Firmen hat sich das bisher nicht rentiert.
Also zusammengefasst, alles, was Trump und seine Leute an Gründen angeben, warum sie Grönland brauchen, das können sie jetzt schon mehr oder weniger genau so machen. Also es ist, warum dann diese Forderung, Grönland übernehmen zu wollen? Ich verstehe es nicht.
Ich kann es mir nicht anders erklären als mit Großmachtgehabe. Also das ist ein Signal an die eigene Bevölkerung vielleicht und aber auch nach außen, dass die USA unter Trump sich als eine Art Imperium verstehen, die auf ihrem Bereich vom Globus einfach alles beanspruchen, von Nord bis Süd, alles USA. Ich meine, dazu hat Trump ja auch diese sogenannte Monroe-Doktrin wieder ins Spiel gebracht. Also diese Devise von einem US-Präsidenten vor 200 Jahren, dass die USA eben ihre Hemisphäre hätten, in die sich eben keiner einzumischen hätte.
Ich habe dazu im Deutschlandfunk was gehört, so einen Debattenbeitrag von dem Völkerrechtler Kai Ambos von der Uni Göttingen, der auch Richter ist am Internationalen Gerichtshof. Und der hat gesagt, diese Monroe-Doktrin, ne, von der du da gesprochen hast, das ist einfach ein fancy Begriff für Großmachtsideologie. Also genau wie du sagst, so dafür, dass man sagt, ey, das ist alles hier unsers oder unter unserem Einfluss. So, dass die Mächte wie USA, aber China, Russland machen das ja genauso, dass die halt ihre natürlichen Einflussgebiete in ihren Regionen haben und das auch gut und richtig so sei.
Und wir lassen die einfach mal so machen. Das ist ja die Idee, die dahinter steht. Das steht ja auch in der neuen amerikanischen nationalen Sicherheitsstrategie. Und das muss man jetzt nicht noch adeln intellektuell. Das ist letztendlich eine imperiale Politik. Wir sind eben wieder zurück im klassischen alten Imperialismus, nur dass wir eben heute 180 plus Staaten in der Welt haben und gewisse Institutionen gebaut haben und im Grunde nur hoffen können, dass diese Institutionen sich vielleicht doch noch behaupten können gegen diese Politik, die auch uns, Deutschland und auch Europa, letztendlich zerreiben wird.
Und das ist es doch auch. Wenn die das durchziehen, wenn die sich dann also Grönland mit Zwang einverleiben, die Amerikaner, dann ist im Grunde genommen Ende. Also wenn man das mal zu Ende denkt. Weil wie willst du dann eine NATO noch aufrechterhalten, wenn sowas passiert? Das, die Vereinten Nationen, Internationaler Gerichtshof, also alles, was an Institutionen so aufgebaut wurde und so, wird ja im Prinzip damit nichtig gemacht und negiert. Also dann ist ja die gesamte Weltordnung, in der du und ich, in der wir unser komplettes Leben bisher verbracht haben, vorbei.
Ja, dann ist over, wie Schäuble sagen würde, ne?
Aber ohne Quatsch. Also Mette Frederiksen, haben wir ganz am Anfang schon mal gehört, die dänische Regierungschefin, Also klar, ne, aus dänischer Sicht nimmt die das ja noch ernster als wir, das Getöse aus der Trump-Regierung. Und sie sagt, wenn die Amerikaner militärisch was unternehmen, dann hört alles auf.
Ja, also hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
Das ist die Welt, in der wir gerade leben. Also, dass es vorstellbar ist, dass die USA, die ja die bestehende Weltordnung maßgeblich auch mit aufgebaut haben und verantwortet haben und so, das jetzt alles wieder einreißen, weil ein Präsident unter Großmannssucht leidet.
Dass das überhaupt geht, das ist ja das Erschreckende, oder? Also diese Entführung von Nicolas Maduro, das ist ja jetzt der Anlass, aus dem wir überhaupt darüber diskutieren, dass diese Weltordnung zusammenbricht und dass eine feindliche Übernahme von Grönland überhaupt auch denkbar ist, weil die USA ohne Rücksprache mit irgendwem, ohne den Segen des Parlaments einfach ein anderes Land überfallen und den Regierungschef entführen. Ja. Also Diktatur und Schreckensregime hin oder her, was in Venezuela vor sich ging, bleibt ein klarer Völkerrechtsbruch. Und dazu kommt, dass Trump sich anmaßt, Venezuela quasi als Vasallenstaat jetzt auch noch fernzusteuern. Also dadurch wird das ja alles vorstellbar.
Also ich meine, dass eigentlich so ein Angriff auch durch das Parlament abgesegnet hätte werden müssen, also in den USA, durch den Kongress.
Ja, die waren noch nicht mal informiert.
Weil du hast ja den als Kontrollinstanz, also ein Gegengewicht zum Präsidenten, zur Administration.
Ja.
Ne? So ist es ja eigentlich gedacht sozusagen parlamentarisch, aber den Kongress haben die einfach umgangen und ich glaube, das ist so ein bisschen dann auch der Punkt, weil die Gewaltenteilung aus den Fugen ist in den USA. Die Republikaner im Kongress haben sich selber zu Gefolgsleuten einfach dieses Präsidenten gemacht und damit de facto die Gewaltenteilung aufgehoben. Und deswegen ist das alles nur möglich, oder?
Eine angeschlagene Demokratie in den Vereinigten Staaten ermöglicht dieses Zusammenbrechen und Ankratzen an der Weltordnung. Ne?
Ja.
Aber ich meine, wenn man auf die Staaten guckt, also bei den Republikanern, klar, alles Gefolgsleute, aber es gibt auch da immer wieder Abweichler, was einem so ein bisschen Hoffnung macht. Und auch in Sachen Grönland zum Beispiel hat sich einer gemeldet, der Republikaner Don Bacon, der ist für Nebraska im Abgeordnetenhaus, der hat auf CNN gesagt, dass dieses Gerede von Annexion, das sei das Dümmste, was er aus dem Weißen Haus im letzten Jahr gehört hat.
So this is one of the silliest things I have heard come out of the White House in the last year, and it's unacceptable, and I hope other Republicans line up behind me and make it clear to the White House it's wrong.
Also da gibt es unter den Republikanern eben auch Abgeordnete, die sich offenbar ihrem Gewissen und der Konstitution verpflichtet fühlen. Also er hofft, sagt er hier, dass noch mehr Republikaner sich hinter ihm vereinigen und klar machen, es ist falsch, Druck auf Grönland und Dänemark zu machen. Und auch er sagt, das sind ja Verbündete, wir können da sowieso Militärbasen und Minen aufmachen. Und nachdem der sich geäußert hat, sind ihm tatsächlich seit Donnerstag auch noch weitere Republikaner gefolgt in der Ablehnung von militärischem Druck auf Dänemark.
Also es ist anzunehmen, dass wenn Trump das wirklich ernst meint mit Grönland, es könnte ja auch sein, dass er das in 3 Wochen schon wieder vergessen hat. Und also wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn da Kriegsschiffe auffahren, das wissen wir jetzt, dann wird's ernst. So.
Spätestens, ja.
Aber wenn er das ernst meint, dann wird er das doch vor den Midterm-Wahlen versuchen durchzudrücken, oder? Die sind im November. Ist zwar nicht gesagt, dass die Demokraten da jetzt eine oder beide Kammern des Kongresses dann auch sozusagen zurückerobern und Trump das Leben dann doch schwerer machen können, aber die Chance ist da. Und wenn das passiert, ne, dann müsste Trumps Regierung sich nochmal wieder andere Tricks einfallen lassen, auf dieselbe Art und Weise weiter zu regieren wie bisher. Also es wird schon jetzt in der ersten Jahreshälfte wird es spannend.
Ja, nächste Woche will Marco Rubio schon mit der dänischen Regierung über die Zukunft von Grönland sprechen. Dann wissen wir erstmal mehr. Bevor es hier weitergeht, ein kleiner Podcast-Tipp von uns für euch, denn wenn ihr so ein bisschen tickt wie wir und gerne politische Entwicklungen in der ganzen Welt verfolgt, dann ist der Weltspiegel-Podcast 100% richtig für euch.
Die Kollegen und Kolleginnen vom Weltspiegel schauen nämlich jeden Freitag in ein anderes Land und schauen da zum Beispiel sich die Krise im Sudan an, die Zustände auf Haiti oder auch was an Taiwan politisch so brisant ist.
Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek findet ihr auch in den Shownotes. Und hier geht's jetzt weiter mit uns und den Brandanschlägen auf Berliner Infrastruktur. So, dann reden wir jetzt über den Stromausfall in Berlin, beziehungsweise über die vielen, vielen Spekulationen, wer dahinter steckt. Linkstouristen von der einen Gruppe oder von der anderen Gruppe oder doch Russland.
Ich glaube, die Fakten über den Stromausfall sind soweit bekannt. Ne? Eine Kabelbrücke über einen Kanal im Berliner Süden wurde abgefackelt. Dadurch waren 45.000 Haushalte tagelang ohne Strom. Und das bei Minusgraden. Also das war echt massiv und das war auch echt gefährlich.
Und es war ja nicht der erste Anschlag dieser Art. Schon im letzten Jahr gab es im Grunde fast ein baugleiches Attentat an anderer Stelle in Berlin, in Adlershof. Ebenfalls zehntausende Menschen betroffen, verantwortlich für beide Anschläge und noch einige mehr könnten die sogenannten Vulkangruppen sein.
Ja, zumindest haben sich diese Gruppen zum jüngsten Anschlag in einem Bekennerschreiben bekannt. Und das nicht zum ersten Mal. Das sind wirklich zahlreiche Brandanschläge, die auf deren Konto gehen sollen in den letzten Jahren.
Jetzt ist es ja aber so, dass eine andere Gruppierung, die sich auch Vulkangruppe nennt, sagt, das waren wir nicht. Wir lehnen diese Art der Gewalt auch ab. Das hat nichts zu tun mit der Art von Sabotage, die wir meinten, als wir diese Gruppe mal initiiert haben.
Wieder andere sind sich sicher, das ist eine False-Flag-Aktion, also eine Sabotage-Aktion, die in Wirklichkeit von Russland ausgeht. Denn das alles passe doch perfekt zu Russlands hybrider Kriegsführung.
Tja, also was davon ist wahr, das wissen wir Stand jetzt auch nicht. Aber wir haben alles zusammengetragen an Infos, Einschätzungen, Spekulationen, was wir so finden konnten. Und darüber reden wir jetzt.
Also Vulkangruppe oder Vulkangruppen, muss man ja sagen, ne? Sind ja wahrscheinlich mehrere.
Ja, weil die ihre Namen immer von isländischen Vulkanen ableiten. Also seit 2010, seitdem der eine Vulkan da mit diesem Unnausfjöller, glaube ich, ne? Also dieser Name da den ganzen Flugverkehr lahmgelegt hat in Europa. Und das hat sie offenbar inspiriert. Alles lahmlegen, so wie dieser Vulkan.
Naja, der Name ergibt wenigstens Sinn. Also wenn auch sonst nicht viel von dem, was die so schreiben.
Also hier mal kurz zur Historie. Die gibt es schon ziemlich lange. Also 2011 gab es einen Brandanschlag in Berlin am Ostkreuz auf Stromkabel. Dazu bekannte sich damals auch eine Vulkangruppe. Und dann ging es eben so weiter. Brandsätze bei der Stromversorgung der Bahn, in Kabelschächten, Brandanschlag auf ein Institut, das diese Corona-App damals mitentwickelt hat. Dann zwei Anschläge auf Tesla. Insgesamt sind es wohl 11 Anschläge, die auf das Konto der Vulkangruppen gehen könnten.
Ja, also der Verfassungsschutz sagt so zur Organisation, dass das wahrscheinlich nicht eine einzige Gruppe ist mit immer denselben Leuten, die diese Anschläge begehen, sondern dass das eben verschiedene kleine Zellen autark, also ohne eine zentrale Figur oder Führung oder ohne eine Zentrale oder so diese Straftaten planen.
Also der Berliner Verfassungsschutz sagt, Linksextreme mit anarchistischer Ausrichtung, jetzt so als Kategorie. Ja.
Weiß ich nicht, was daran links ist, wenn man zehntausende Menschen in Not bringt, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt.
Also im Bekennerschreiben heißt es unter anderem, dass die fossile Energiewirtschaft getroffen werden soll.
Kai Wegner hat die ja Linksterroristen genannt, also der regierende Bürgermeister von Berlin. Kai
Wegner, ne? War übrigens erstmal Tennis spielen, ein paar Stunden nachdem der Anschlag passiert ist. Er musste erstmal den Kopf freikriegen, hat er gesagt. Und dafür steht er jetzt ja mega unter Beschuss, weil er das eben nicht vorher gleich schon gesagt hat, sondern meinte, er wäre die ganze Zeit im Homeoffice eingeschlossen mit dem Telefon.
Ich habe es auch gelesen, aber lass uns da jetzt bitte nicht drüber diskutieren, oder? Weil ich finde, ehrlich gesagt, boah, das ist Boulevard und das ist so Parteipolitik und jeder versucht das jetzt für sich auszunutzen. Ja. Und für unser Thema ist es auch jetzt erstmal egal, ob der Regierende beim Stromausfall eine Stunde Tennis gespielt hat oder Würstchen gegrillt oder SpongeBob geguckt oder so,
ja,
oder?
Das ist doch okay.
Also, wir halten fest, unter dem Namen Vulkangruppen werden seit fast 15 Jahren immer wieder Anschläge auf die Berliner und Brandenburger Infrastruktur verübt und zum jüngsten Anschlag auf eine Kabelbrücke über den Teltow-Kanal haben sie sich auch bekannt.
Ja.
Was mir ehrlich gesagt immer suspekt ist, und das war auch im letzten Jahr bei dem Brandanschlag in Adlershof schon so, und wenn man das verfolgt, ist das mit diesem Bekennerschreiben. Mhm. Weil die laden die ja zum Beispiel bei Indymedia hoch. Ne? Das ist eine linke Seite, auf der kannst du aber ungeprüft Sachen posten. Und jetzt mal ganz naiv gefragt, das kann doch jeder machen.
Ja, aber die Behörden gehen davon aus, dass das Bekennerschreiben echt ist und dass es von denselben Leuten geschrieben wurde, wie das Bekennerschreiben letztes Jahr beim Brandanschlag in Adlershof. Also sehr viel Ähnlichkeit im Stil.
Naja, gut.
So, also, und 8 der Bekennerschreiben zu Brandanschlägen seit 2011 sollen sich so ähnlich sein, dass der Verfassungsschutz eben nach diesen Analysen davon ausgeht, dass das schon dieselbe Gruppe war, also die verfasst hat.
Okay, aber das heißt ja auch noch nicht, dass es auch die waren, die den Anschlag gemacht haben.
Genau genommen nicht, aber in der Welt zum Beispiel habe ich gelesen, dass die Tat so präzise beschrieben wurde in diesen Schreiben, dass es sich um exklusives Täterwissen handeln muss. Also in dem Schreiben steht ja drin, wir haben so und so viele Rohre mit Starkstromkabeln durch so und so viele Baustellenspieße verbunden, damit ein Kurzschluss entsteht. Und dann haben wir die Kabelbrücke an dieser und jener Stelle in Brand gesetzt.
Also Dinge, die man jetzt vom bloßen Anschauen oder weil man Bilder oder Videos im Internet gesehen hat, nicht wissen kann.
Ja, sagt übrigens auch das ZDF, also die Sendung ZDF Frontal, die hat die Schreiben auch analysieren lassen und ist zum Schluss gekommen, die Formulierungen sind in allen Schreiben der letzten 15 Jahre ähnlich. Und die Argumentationslogik ist immer dieselbe, es werden quasi nur aktuelle Entwicklungen irgendwie eingefügt.
Man muss ja sagen, auch die Sabotagemethoden bleiben ja sehr ähnlich, ne? Also die Art, wie die Brandsätze gelegt werden und so nach allem, was man weiß.
Und das, und dass das alles Anschläge sind, für die man nicht nur kriminelle Energie und Zerstörungslust braucht, sondern schon auch echt viel Fachwissen und Know-how. Bleiben noch die Fragen, hat das was mit Russland zu tun? Was soll das mit dieser anderen Vulkangruppe, die sich jetzt distanziert? Und warum ist da nie jemand festgenommen worden?
Naja, also eins nach dem anderen vielleicht. Die vermeintlichen Täter sagen ja in ihrem zweiten Bekennerschreiben, was dann nochmal hinterhergeschossen wurde, mit Russland hat das nichts zu tun, das waren wir ganz alleine. Also die waren ja fast ein bisschen beleidigt, dass man nicht glauben wollte, dass das, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach deutsche Terroristen waren, die sowas können und dass sie nicht Russland dafür brauchen. Und alle Zeitungen, die so Draht in Ermittlerkreise haben, ne, wo man dann immer liest, aus Ermittlerkreisen heißt es und so, wie die Welt, die du vorhin schon erwähnt hast, so die Taz aber auch, die schreiben, eine gesteuerte Aktion aus dem Ausland halten die alle, also diese Sicherheitskreise, auf die sie sich beziehen, Ermittlerkreise, für extrem unwahrscheinlich. Und auch der Terrorismusexperte Felix Neumann, der arbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung, denkt in die Richtung. Der hat den Kollegen von Radio 1 ein Interview gegeben.
Mit Blick auf die russischen Sabotageaktionen, die wir in Deutschland in den letzten Jahren hatten, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Wenn wir uns aber gleichzeitig die Sabotageaktion linksextremistischer Akteure anschauen, die wir in Deutschland in den letzten Jahren hatten, dann gibt es auch da sehr viele Überschneidungen, weswegen ich es eben auch nicht ausschließen würde, dass es sich hier wirklich um einen linksextremistischen Anschlag gegebenenfalls durch die Vulkangruppe handelt.
Und was ist jetzt mit der anderen Gruppierung, die sich auch Vulkangruppe nennt und sagt, wir waren das nicht?
Das wird echt skurril. Da taucht dann Tage nach der Tat wieder ein Schreiben auf. Also quasi das dritte Schreiben dann seit dem Brandanschlag. Und zwar von Leuten, die sich die Vulkan-Ursprungsgruppe von 2011 nennen. Klingt irgendwie so ein bisschen harmlos, ne? Wie irgendwie die Klassenfahrt 95 oder so. Sind aber natürlich auch dann mutmaßlich selbstbezichtigte Terroristen, die sagen, es werde eine Kontinuität der Gruppen behauptet, die es nicht gäbe. Die Aktionen der letzten Jahre stammen nicht von uns und sie widersprechen dem, wofür wir standen. Und weiter heißt es dann, ihre Ziele der Sabotage seien Bundeswehreinsätze und Waffenexporte gewesen, also unter anderem. Und jetzt wird es interessant, sie hätten mit ihren Aktionen die Normalität stören, aber nicht zerstören wollen. Und seit dem russischen Krieg in der Ukraine wären solche Aktionen, wie die jetzt eben passiert sind, aus diversen Gründen völlig unmöglich. Und deswegen sagen die, ey, ich weiß nicht, wer die sind, aber wir sind die Vulkangruppe und wir waren es nicht.
Also das klingt doch so, als ob das mittlerweile nicht mehr dieselben Leute sind, wie bei früheren Anschlägen.
Ja, genau,
also, und als ob da eine alte Garde Abstand von alten kriminellen Handlungen nehmen würde und jüngere Nachkommen, die noch radikaler agieren. Aber das ist ja auch Spekulation.
Aber ich meine, dagegen spricht dann wieder, dass diese Bekennerschreiben sich alle so sehr ähneln. Ne? Aber was du gesagt hast, ne, dass die seit 2011, seit mutmaßlicher Gründung der Gruppen, niemanden festgenommen haben. Ne?
Ja, ist doch irre, oder?
Das stimmt ja so auch nicht. Aha. Weil vor 3 Jahren wurden mal 2 Personen festgenommen, die wohl der linksextremen Szene auch zugeordnet wurden und die Kanister und Funkgeräte bei sich hatten. Und in den Kanistern, weiß nicht, war irgendeine Flüssigkeit. So, denen konnte aber überhaupt nichts nachgewiesen werden, was sie Illegales damit hätten vorhaben wollen. Vielleicht stimmte das auch alles gar nicht, kann sein. Am Ende stand da auf jeden Fall ein Freispruch. Aber ja, Also einen Verdacht gab es. Und jetzt ist eben die Frage, wie soll man die kriegen? Und der Terrorismusexperte Felix Neumann meint, also das wird wirklich sehr schwer für die Behörden dieser Gruppe oder diesen Gruppen beizukommen.
Also ich gehe stark davon aus, dass die entsprechenden Ziele in einem längeren Zeitraum vorher ausgekundschaftet werden, dass ein ganz besonderer Zeitpunkt ermittelt wird, wo man zuschlägt. Es muss ein hohes Wissen vorliegen, wie man beispielsweise mit Brandsätzen, mit Sprengstoff und ähnlichen Materialien umgeht. Und man handelt auch so professionell, dass man keine Spuren hinterlässt. Und all das macht es unglaublich schwierig für die Ermittlungsbehörden, dann entsprechend im Nachgang zu ermitteln, wer dafür verantwortlich ist.
Also echt Profis, ne? Irgendwie ein bisschen spooky, wenn du mich fragst.
Ja, also man kann eigentlich nur hoffen, dass es jetzt nach dem zweiten Anschlag dieser Art, es gab ja jetzt auch noch eine Drohung auf den dritten Anschlag, was aber bisher Stand jetzt wie nur heiße Luft war, also dass die Sicherheitsbehörden da jetzt so viel Druck bekommen, dass sie diese Fahndung priorisieren, weil also 45.000 Leute, vier Tage, also Haushalte, ja, vier Tage lang ohne Strom, das ist ja keine politische Auseinandersetzung, was die machen, das ist ja einfach nur Angst und Schrecken verbreiten. Was war sonst noch?
Na, Wetterwarnung war und
ja,
ist.
Naja.
Ist.
Ey, also in Berlin wurde die Unwetterwarnung dann auch ziemlich schnell wieder aufgehoben und stand jetzt am Freitagmittag. Also in Berlin, ich weiß es nicht, es ist extrem kalt und ein bisschen windig, aber wie Unwetter fühlt sich jetzt nicht an.
Aber immerhin war es den Schulkindern freigestellt, ob sie zur Schule gehen oder nicht, beziehungsweise deren Eltern, ob sie die Kinder jetzt nur schicken wollen oder nicht.
Ja, ich habe dazu eine Nachricht von einem Sportlehrer gesehen in einem Gruppenchat, also an die Schülerinnen und Schüler, der echt sauer war, dass die Senatsverwaltung nicht einfach die Schulen schließt oder eben nicht. Und jetzt muss er mit den paar Peoplen, die kommen, da Unterricht machen. Er darf aber nichts machen, was die anderen dann verpasst haben könnten. Also es ist ein bisschen.
Also in anderen Bundesländern war ja erst gar keine Schule. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, in Teilen von Bayern zum Beispiel, da haben sie sich entschieden, ja.
Also wir nehmen jetzt am Freitagmittag auf und wir haben Stand jetzt gesperrte Autobahnen, eingestellten Nahverkehr, deutlich mehr Unfälle als sonst und so. Aber ich sag mal so, den Umständen entsprechend sieht es gerade so aus, als könnte es nicht ganz so heftig über die Bühne gehen, wie es vielleicht hier und da gezeichnet wurde.
Was war sonst noch?
Die Koalition in Brandenburg war, also ist Vergangenheit, ist geplatzt. War ja eine Koalition aus SPD und BSW, früher Bündnis Sarah Wagenknecht. Die erste Koalition dieser Art, die es in Deutschland überhaupt gegeben hat, aber jetzt schon wieder vorbei. Und man kann sich schon fragen, was ist das jetzt mit dieser ganzen Partei?
Mit der SPD?
Nein, mit der SPD, auch wenn das so weitergeht. Aber nein, BSW meine ich. Also Robert Krumbach war ja BSW-Landesvorsitzender, Spitzenkandidat, dann Finanzminister. Der ist ausgetreten aus dem BSW und ist dann bei der SPD eingetreten. Und Stand jetzt sind es vier weitere BSW-Mitglieder, die dann auch ausgestiegen sind und die Partei verlassen haben. Also es ist totales Chaos.
Na, Ministerpräsident Woidke hatte die Koalition dann am Dienstag aufgelöst und meinte, dass das BSW sich gar nicht einig sei, ob sie jetzt nur regieren wollen oder lieber in die Opposition gehen. Und dann gab es eine Pressekonferenz dazu und auf der hat man schon gemerkt, wie abgegessen Woidke vom BSW ist.
In den zurückliegenden Monaten ist es dem Bündnis Wagenknecht trotz eindringlicher Appelle und großem Verständnis nicht gelungen, öffentlich geführte Auseinandersetzungen zu beenden. Die Kernfrage, die immer wieder diskutiert worden ist, ist hier die Frage, erst das Land und dann die Partei oder andersrum.
Und da war dann offenbar die Einschätzung der SPD, unser Koalitionspartner dreht sich einfach mehr um sich selbst als um das Wohl des Landes.
Ja. Aber das BSW wirft jetzt Woidke vor, dass er das von langer Hand geplant habe, die Koalition zu schwächen, damit es dann diese Überläufer gibt, weil er dann mit denen zusammen die Mehrheit hätte, also was er ja jetzt hat, theoretisch mit der CDU zu regieren, was er sowieso schon nach der Landtagswahl lieber gemacht hätte, als mit dem BSW, also die GroKo fortsetzen, die es ja vorher auch schon gab, so das ist jetzt die Kritik.
Also
an
jetzt,
ihm.
Jetzt wo wir aufzeichnen, stimmt der Landtag darüber ab, ob es nicht doch Neuwahlen geben soll. Die AfD hätte das nämlich gerne und hat das gefordert. Dafür braucht es aber eine Zweidrittelmehrheit. Die ist nicht in Sicht. Also wir gehen Stand jetzt mal davon aus, dass SPD und CDU weiter sondieren, ob sie nicht doch eine Neuauflage der GroKo hinkriegen.
Ja. Was aber, glaube ich, ich weiß es nicht, nicht im Sinne vieler Wähler ist, oder? Also die haben ja die GroKo schließlich sichtbar abgewählt. Ja. Das ist, weil,
ich weiß nicht, so funktioniert halt parlamentarische Demokratie am Ende. Ne? Da sucht man sich dann Mehrheiten, Koalitionen und ich meine, es müssen alle Kompromisse machen. Am Ende ja auch die Wähler, wenn nicht genau das rauskommt, was sich jeder Einzelne da erhofft hat.
Naja, natürlich.
Das übrigens hat Wojtke ja auch Ärger, ne? Weil er, wir haben vorhin Wegener kurz angesprochen mit dem Tennisspielen, weil er ja direkt mitten in der Regierungskrise erstmal in Urlaub fahren wollte. Ey. Wegener geht Tennis spielen beim Stromausfall, Wojtke will Urlaub machen.
Ey, komm, auch bei Wojtke, weißt du? Also als wenn Spitzenpolitiker keinen Urlaub machen sollen und dürfen. Ja. Ich finde das einen total beknackten Anspruch, ganz ehrlich. Willst du Leute, die belastbar sind und fit und ausgeruht, den Regierungsgeschäften nachmachen und hier irgendwie unsere Länder und Bundesländer regieren? Willst du das? Aber ja, dann musst du denen auch Pausen gönnen.
Das Timing ist doch entscheidend. Dann muss er,
nein,
das meine, er Timing, hat ja mittlerweile auch abgesagt, muss eine Pause, aber erst nach Druck.
Nein, das Timing ist, wenn er denkt, er muss mal eine Stunde Tennis spielen, weil er weiß, jetzt kommen tagelange 16-Stunden-Tage auf ihn zu. Ja. Und da muss er sich mal einmal kurz den Kopf freipusten. Dann ist das im Sinne der Sache und auch in unserem Sinne als Bevölkerung. Wenn ein Ministerpräsident, der so viele Jahre regiert, sagt, ich muss jetzt mal ein paar Tage in Urlaub, ich habe das so lange geplant, dann sei ihm das auch gegönnt. So. Ist mir auch egal, für welche Partei das betrifft. Gegönnt,
aber es ist eine Frage des Timings. Und ich meine, er hat den Urlaub ja jetzt auch abgesagt, aber erst nach Druck. Und Wegener hätte einfach vorher sagen können, ich habe im Telefon gesessen und war mal kurz eine Stunde raus.
Ja, ist ja gut. Also ich sehe es wirklich ganz anders, aber vielleicht müssen wir das an anderer Stelle mal ein bisschen ausführlicher diskutieren. Und das ist?
Ein Eisbär.
Ich höre nur Plätschern. Was für ein Eisbär?
Ja, das ist der Eisbär, der da plätschert. Das ist ein Vorgeschmack, was auf die US-Armee zukommt, wenn sie sich Grönland nähert. Da wohnt er nämlich. Der Eisbär.
Der käme mit Sicherheit auch gut mit dem aktuellen Wetter hier zurecht.
Der würde das lieben. Und du glaubst doch nicht, dass der Eisbär Angst vor Trump hat. So ein Eisbär ist ja fast 3 Meter groß.
Trump ist größer. Na, Trump ist doch der Größte, wenn du ihn fragst. Trump ist immer der Größte. Aber die Eisbären können besser Schlittschuh laufen und sie haben Yannick Villieu. Mit dem willst du dich nicht anlegen.
Was ist das denn?
Kleiner Sportgag. Denk nicht weiter drüber nach.
Na gut.
Tschüss.
Tschüss.
Yannick Villieu. Hast du das mitbekommen mit den 50 Schafen, die alle hintereinander weg einen Penny-Supermarkt gestürmt haben?
Ich habe nur die Bilder gesehen.
So geil, ey.
Was ist da gewesen?
Naja, halt so ein Penny-Markt irgendwo in der bayerischen Provinz. Also es war jetzt vor dem Schneesturm und so, ne? Ein Schäfer, der mit 500 Schafen von einer Weide zur anderen unterwegs ist. Und dann biegen 50 dieser 500 Schafe plötzlich ab und alle in so einen Penny rein. Also durch die Glasschiebetür. Ne? Die Tür,
ja, ich geht hab auf, das gesehen, das sah rein. Geil aus.
So, und man fragt sich dann, hat sich dann ja gefragt, warum.
Ja,
warum machen die das? Ne?
Ja.
Ja, weil offenbar ein Kunde so einen Einkaufstrolley hinter sich hergezogen hat, so einen Hacken-Porsche. Und der sah wohl aus, meinte der Schäfer dann später, wie ein Futtersack, den die Schafe so kannten. Und das haben die offenbar verwechselt. Und dann sind die mit 50 Mann, hätte ich fast gesagt, mit 50 Schafen hinterher. Und die waren echt 20 Minuten im Laden, bis der Schäfer dann gekommen ist und die alle wieder eingesammelt hat. Und er meinte, er hätte das noch nicht erlebt. Und er hätte auch nicht gedacht, dass so etwas möglich ist, dass Schafe so etwas machen. Und gekauft haben sie nichts.
Ja, so ist das immer. Mit 50 Mann rein und nichts kaufen.
Willst du kicken oder kaufen? Er war ja in Bayern. Naja. Tschüss.